Wir wollen beten. Vater, wir danken dir, dass das zutiefst Realität ist, was wir gerade gesungen haben. Du bist das Leben und du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Du weißt, wie oft wir so dumm sind und so meinen, wir bekommen Leben neben dir oder von dir getrennt. Und werden dann doch enttäuscht, beschmutzt. Und danke, dass wir immer wieder umkehren dürfen, dass deine Arme offen sind und dass deine Gnade da ist. Und nun hab du auch Dank für diese Tage, die vor uns liegen. Wir bitten dich, dass du ihnen deinen Stempel aufdrückst, dass du uns segnest und uns gibst, was wir bedürfen. Und du vermagst das Wunder zu vollbringen, dass du jedem das gibst, was er bedarf. Hab du von Herzen Dank dafür. Hab du Dank, dass wir dir wichtig sind und dass du uns in deiner Liebe begegnen willst und dass du in unser Leben hinein investieren willst und dass du nicht müde an uns wirst, die wir oft so widerspenstig, so herzenshartnäckig sind. Herr Jesus, wir danken dir auch für diesen ersten Abend. Wir bitten dich für unseren Bruder, danken dir, dass du ihn bewahrt hast auf der Reise hierher, bitten dich jetzt für seinen Dienst, dass du ihm Vollmacht gibst, dass er von dir her reden kann. Und uns gib Ohren, die hören, und Augen, die sehen, und die Bereitschaft, sich unter das Gehörte zu stellen. Danke, dass du selbst gegenwärtig bist. Gepriesen seist du. Amen.
So, wünsche euch allen einen schönen guten Abend. Ich hoffe, ihr seid halbwegs fit. Ich bin es nicht unbedingt, aber ich muss euch reden. Das ist nicht so tragisch. Gell? Beim Zuhören ist es schlimmer, wenn man nicht fit ist. Ich muss noch ein bisschen raus sein. Ja. Ich war schon einmal hier auf der Lahü, wie sie genannt wird, ja, vor ein paar Jahren, weiß nicht mehr genau, und war eine gute Zeit, und so bin ich gerne wiedergekommen. Bei uns ist es tatsächlich noch schön, 25 Grad haben wir gehabt, extrem warm gewesen, die letzten Tage auch, aber es kommt auch heute Nacht zu uns, über dieses Wochenende. Das Thema ist ja Jesus lieben mit Herz, Seele, Verstand und Kraft. Das ist das Thema für diese drei Tage. Und ich werde heute etwas dazu sagen über Gott lieben. Und morgen und übermorgen möchte ich darüber reden, wie man Jesus mit Herz und Verstand anbetet. Das ist so ganz grob der Überblick für diesen Teil von der Freizeit hier. Für die, die mich gar nicht kennen, bin jetzt 47, bald 48, war lange Skilehrer, Bergführer und seit 20 Jahren bin ich der Leiter vom Dauernhof, das ist der Fackelträger, Bibelschulzentrum und Freizeitzentrum. Wie viele von euch waren schon mal am Dauernhof? Kann ich mal sehen? Ah doch, ein paar, ja, sehr gut. Ein paar schaffen sie dann immer. Und nein, das ist ganz ein netter Ort wie hier. Es gibt viele nette Orte auf dieser Welt, wofür wir dankbar sind. Ich bin schon fast 23 Jahre verheiratet, ganz eine nette Frau, keine Lore. Und wir haben auch drei Kinder, die sind aber auch schon 19, 18 und 14 jetzt. Diesmal so grob, ich glaube, das genügt. Ich reise ungefähr 100 Tage im Jahr, so Predigtdienste, was ich auch jetzt dieses Wochenende tue. Die letzten zwei Wochen hatten wir Tourenwochen, Skitouren, da geht man zu Fuß auf die Berge und fährt dann runter. Ist ganz nett. Und ich nehme an, die meisten von euch kennen die Bibel und kennen Christus. Ich weiß es ja nicht. Wenn nicht, kannst du ihn ja kennenlernen. Aber der Inhalt der ganzen Bibel beschränkt sich eigentlich auf zwei Worte, nämlich Jesus Christus. Das ist eigentlich der Inhalt der Bibel. Und die Botschaft der Bibel beschränkt sich eigentlich auf zwei Aussagen, nämlich Gott kennt dich und zweitens Gott liebt dich. Das ist im Großen und Ganzen das, was in der Bibel steht. Und Gott liebt dich nicht, obwohl er dich kennt, er liebt dich, weil er dich kennt. Sehr tröstlich. Weil Gott hat uns ja geschaffen, weil er uns liebt. Er hat uns nicht geschaffen, und hat gesagt, so, Blödsinn, jetzt mal wieder was machen. Sondern er weiß ja, was er tut. Und ich möchte anfangs einen Bibeltext nehmen aus dem ersten Johannesbrief. Ich weiß nicht, habt ihr eine Bibel dabei? Wenn ja, seid herzlich eingeladen, sie aufzuschlagen. Wenn nicht, dann hör einfach zu von dem Bibeltext, den ich euch vorlese. Ich habe übrigens die Elberfelder Übersetzung jetzt. Es ist ein bisschen undeutsch, aber es ist okay. Es ist halt meine Bibel und ich bin sie schon so gewohnt. Im 1. Johannes Kapitel 4 und ich lese von Vers 7 bis 12 ein paar Verse. Da schreibt der Apostel Johannes: Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebter, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Soweit. Hier haben wir ein paar ganz konkrete Aussagen und die will ich vorne wegstellen, bevor wir über dieses größte Gebot reden. Das erste ist, Gott ist Liebe und Liebe kommt aus Gott. Das ist ja wichtig zu erkennen. Liebe ist keine Eigenschaft Gottes. Gott hat auch viele Eigenschaften. Er ist allwissend, er ist allmächtig und so weiter. Aber Liebe ist keine Eigenschaft von Gott. Liebe ist die Essenz von Gott. Weil hier haben wir gerade gelesen, Gott ist Liebe. Das ist nicht, was er tut, das ist, was er ist. Das heißt, Gott kann nicht anders als lieben, weil er ist Liebe. Das ist sein Wesen. Und wisst ihr, warum wir Menschen überhaupt lieben können? Weil Gott Liebe ist und wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Darum können wir lieben. Warum können wir Menschen fühlen? Weil Gott fühlt und wir sind in seinem Ebenbild geschaffen, darum können wir fühlen. Warum können wir denken? Weil Gott denkt und wir sind in seinem Ebenbild geschaffen, darum denken wir. Das nur nebenbei jetzt, aber es ist mir mal vor 2 Jahren, ist mir das irgendwie aufgegangen. Weil Gott Liebe ist, muss er ein dreieiniger Gott sein. Ich weiß nicht, wie es euch so geht mit der Dreieinigkeit, aber ich hatte da die längsten Zeit Probleme, die Dreieinigkeit zu verstehen. Ich verstehe sie immer noch nicht, aber ich glaube, ein bisschen eine Vorstellung habe ich bekommen durch das Wort Liebe. Früher oft, Dreieinigkeit wurde oft so erklärt, ja, das ist halt wie Wasser ist mal flüssig, mal Eis, mal Dampf, also gasförmig. Und trotzdem ist dasselbe, ja, das stimmt so, geholfen hat es mir nicht. Oder die Dreieinigkeit ist wie ein Mann, zum Beispiel, ich nehme jetzt mich selber her, Ich bin der Leiter von einem Zentrum, ich bin der Ehemann, ich bin Bergführer. Drei Dinge, doch dasselbe. Das sind alles ganz nette Sachen, aber es hat mir kein bisschen geholfen. Bis ich verstanden habe, Gott ist Liebe. Und Liebe erfordert drei Dinge. Um Liebe praktizieren zu können, das ist der Punkt, braucht es drei Dinge. Es braucht einen Liebhaber, ich rede jetzt als Mann, es braucht eine Geliebte und es braucht den verbindenden Geist der Liebe. Seht ihr, zwei Menschen alleine genügen ja nicht. Wenn sie sich nicht lieben, können sie auch nicht Liebe praktizieren, obwohl sie zu zweit sind. Es braucht den verbindenden Geist der Liebe. Das heißt, wenn ein Mädchen hier steht und sie schreit dauernd, ich bin so verliebt, ich bin so verliebt. Was ist die erste Frage? Ja, in wen? Und wenn sie sagt, keine Ahnung, aber ich bin so verliebt. Das gibt's nicht. Denn um Liebe ausüben zu können, musst du einen Geliebten haben. Und du brauchst den verbindenden Geist der Liebe. Jetzt gibt es in der Bibel zwei Grundwahrheiten. Wenn du da nicht übereinstimmst, dann musst du eine andere Bibel suchen. Beziehungsweise, wenn du die richtige Bibel hast, musst du übereinstimmen, bleibt dir nichts übrig, weil es da drinnen steht ziemlich oft. Gott ist Liebe. Ich glaube, das haben wir ja gerade gelesen, nicht? Wenn wir an die Bibel glauben und sagen, ja, Gott ist Liebe. Zweitens, Gott ist vollkommen. Ich glaube, da stimmen wir auch zu, weil die Bibel sagt ziemlich viel darüber. Jetzt ist interessant, wenn Gott Liebe ist und vollkommen in sich selbst, dann muss er dreieinig sein. Weil, die Frage, wen hat Gott geliebt, bevor er den Menschen schuf? Wen hat er geliebt, bevor er den Menschen schuf? Das ist eine philosophische Frage. Jetzt sagen manche, ja, das war ja sein Problem. Darum hat er Menschen geschaffen, damit er die lieben kann. Aber das ist ein Problem, weil dann ist Gott nicht vollkommen. Wenn Gott Menschen machen muss, um lieben zu können, dann ist Gott nicht vollkommen. Jetzt haben wir ein biblisches Problem. Ich hoffe, ihr habt Freunde, die Moslems sind. Vielleicht hast du Freunde, ich kenne ein paar liebe Leute, muslimischen Glauben. Aber die kann man im Gespräch fragen, ist Allah Liebe, barmherzig? Werden sie sagen, selbstverständlich. Dann fragst du sie, ist Allah vollkommen? Werden sie sagen, natürlich. Dann kannst du sie fragen, wen hat Allah geliebt, bevor er den Menschen schuf? Und darauf haben sie keine Antwort. Denn Allah ist ein Monad, ein einzelner Gott. Er kann nicht lieben, ohne die Menschen. Aber wenn Gott vollkommen in sich selbst ist und Liebe, dann muss er das können, sonst ist er nicht vollkommen. Und darum muss Gott dreieinig sein. Und der dreieinige Gott hat immer geliebt, lange bevor der Mensch war. Nämlich, der Sohn hat immer den Vater geliebt, der Vater immer den Sohn, durch den Heiligen Geist. Und damit ist Gott die erste Vielfalt in der Einheit. Das englische Wort University, Universität, kommt von zwei Worten. Unity in Diversity, Einheit in der Vielfalt. Das sollte unsere Universität sein, Einheit in der Vielfalt. Und das ist, Gott ist die erste Universität, die erste Einheit in der Vielfalt. Vollkommen und liebend, in sich selbst. Also Gott ist Liebe. Und Liebe kommt aus Gott, haben wir gerade gelesen. Das zweite, was wir aus diesem kurzen Text lernen, ist in Vers 9. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat. Der zweite Punkt, Liebe ist nicht nur ein Wort, sondern Liebe ist eine Tat. Liebe muss sich immer in einer Tat offenbaren, sonst ist es keine Liebe oder nicht unbedingt. Wenn ich zum Beispiel sage, ich liebe meine Frau Hannelore, ja, ich liebe meine Frau, sind schöne Worte. Aber wenn sich diese Worte nicht in einer Tat offenbaren, dann sind die Worte völlig sinnlos. Würde Gott nur vom Himmel sagen, ich liebe euch, ich bin Liebe, ohne etwas zu tun, das wäre völlig sinnlos. Das kann jeder behaupten, Liebe zu sein oder liebend zu sein. Das kann jeder sagen. Sagen kann das jeder. Aber wir müssen es tun. Liebe muss sich immer in einer Tat offenbaren, sonst ist es keine Liebe. Und hier lesen wir im Vers 9, hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, wie er hat seinen Sohn gesandt, er hat etwas getan. Und das ist der Beweis seiner Liebe. Und ich bin dankbar, dass Gottes Liebe zu uns nicht nur Worte sind, sondern in einer Tat offenbart. Und dann lesen wir im Vers 12, niemand hat Gott jemals gesehen. Ich möchte euch ermutigen, versucht niemals Gott zu sehen, es wird dir nie gelingen. Die Bibel sagt, kein Mensch hat jemals Gott gesehen. Wir lesen das öfter in der Bibel. Und dann lesen wir, wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe in uns wird in uns vollendet. Das heißt, Gott selbst ist unsichtbar, aber er wird sichtbar durch die Liebe, die er in unser Herz hineingegossen hat. Gott hat niemand je gesehen aus einem einfachen Grund. Gott ist Geist. Übrigens die ganzen Debatten, dass die Bibel so maskulin ist und so weiter, das ist eigentlich alles Unsinn. Denn Gott ist weder männlich noch weiblich, Gott ist Geist. Ja, Gott offenbart sich oder Gott wird oft verglichen mit einem Mann in der Bibel. Ab und zu auch mit einer Frau, dreimal im Alten Testament zumindest, was ich weiß. Aber er ist weder Mann noch Frau. Gott ist Geist und darum die ganzen Debatten sind ein bisschen sinnlos darüber. Aber wie wird jetzt ein unsichtbarer Gott sichtbar? Nämlich durch die Liebe. So wie zum Beispiel die Realität des unsichtbaren Windes. Niemand hat jeden, ich habe den Wind noch nie gesehen. Und trotzdem sagen wir, also zu meinen Kindern sage ich, schaut mal, wie der Wind geht. Ja, den Wind kann ich nicht sehen, aber wisst ihr, was ich sehe? Die gebogenen Bäume und die fliegenden Blätter. Ich sehe die Auswirkungen vom Wind, aber den Wind sehe ich nicht. Genauso wie, ich habe Strom noch nie mit meinen Augen gesehen. Aber die Realität des unsichtbaren Stromes wird sichtbar durch die brennende Glühbirne hier. Und wie wird der unsichtbare Gott sichtbar? Durch die Liebe. Darum hat Jesus gesagt, daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe zueinander habt. Nur so erkennt die Welt, sonst nicht. Und solange Christen sich streiten, erkennt die Welt überhaupt nichts von Christus. Das ist der Punkt. Also in diesem kurzen Text haben wir, Gott ist Liebe, Liebe kommt aus Gott und Vers 10 ist besonders, hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass er uns geliebt hat, denn das ist die Liebe. Und erst nachdem wir seine Liebe empfangen, können wir überhaupt erst lieben. Nun, was heißt es, Gott zu lieben? Der vorgeschlagene Predigtext ist in Markus Kapitel 12. Schlagen wir den mal auf. Markus 12, das größte Gebot, das Jesus hier formuliert. Er zitiert dabei das fünfte Buch Mose. Markus Kapitel 12, Verse 28 bis 31. Einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat hinzu. Und da er wusste, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches Gebot ist das erste, das wichtigste von allen? Und Jesus antwortete ihm, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. In Matthäus 22 haben wir genau dasselbe, ziemlich genau dasselbe, aber Jesus sagt noch etwas dazu. Matthäus 22, Vers 40, da sagt Jesus noch dazu einen Satz, nämlich, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Jesus sagt hier, dieses Gebot, Gott zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst, das umschließt alle Gebote, die es überhaupt gibt. Es umschließt das ganze Gesetz, es umschließt alle Propheten, es ist das Größte. Und darum, worüber wir diese paar Tage reden, ist erste Priorität. Es ist nicht das zweitgrößte Gebot, auch nicht das drittgrößte, das erstgrößte. Und darum können wir nie genug über die Liebe Gottes reden. Manchmal hört man in christlichen Kreisen auch, ihr redet zu viel über die Liebe. Ich weiß, was Sie meinen, aber das geht gar nicht, denn wenn es das größte Gebot ist, das alle andere zusammenfasst, ja, wie können wir jemals zu viel darüber reden? Das heißt, wenn du über die Liebe Gottes redest, kannst du nie falsch liegen. Bei manchen anderen Dingen könnten wir falsch liegen. Bei der Liebe nicht, denn es ist das Größte, das Erste. Es ist auch so, wenn wir verstehen den Unterschied, oder wenn wir verstehen, dass dieses Gebot das Größte ist, die persönliche Liebe zu Gott, dann verstehen wir auch den Unterschied zwischen Religion und Christusbeziehung. Wisst ihr, Religion gründet sich immer auf Pflichterfüllung. Und nicht wenige Christen leben ihr Leben ständig nur, um ihre christlichen Pflichten zu erfüllen. Ist aber nicht, worum es geht. Es geht nämlich um eine Liebesbeziehung. Wisst ihr, was auch interessant ist? Das größte Gebot heißt nicht an Jesus Christus glauben. Das ist nicht das größte Gebot. Das größte Gebot ist, du sollst Gott lieben. Es kann gut sein, dass einige auch unter uns durchaus an Gott und Jesus Christus glauben. Aber ich habe eine Frage an dich. Liebst du ihn? Ein Riesenunterschied. Nicht der Glaube ist das größte Gebot, die Liebe. Christen aller Konfessionen, ich habe das Vorrecht, in vielen verschiedenen Konfessionen zu predigen. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ich habe festgestellt, Christen in allen Konfessionen reden über die Liebe Gottes, aber ich befürchte, dass manche sie nie erfahren haben. Sie leben ständig in der Pflichterfüllung und nicht aus der Liebe. Lasst mich das ein bisschen naiv, aber hoffentlich verständlich darstellen. Manchmal bin ich so 2 Wochen unterwegs, das ist so ziemlich das Längste. Das haben wir uns abgemacht mit meiner Frau. 100 Tage pro Jahr und wenn es geht, nicht länger als 2 Wochen am Stück. Mir selber ist es auch recht so. Wisst ihr, bei mir ist es ja einfacher. Wenn ich rumreise, ich treffe immer neue Leute, du siehst immer neue Gegenden und so weiter. Meine Frau hat immer dasselbe zu Hause. In der Früh aufstehen, Kinderfrühstück machen, Ofen einheizen, abwaschen, Wäsche machen und so weiter. Und das wiederholt sich 7 Mal in der Woche ungefähr. Und da empfindet man das sicher anders, als ich es tue. Aber wenn ich oft nach 2 Wochen nach Hause komme, meistens fliege ich dann Salzburg Flughafen an, das ist bei uns der nächste, knappe Stunde, und da holt sie mich ab und zu ab, wenn es gerade passt. Und sie erwartet mich jetzt nach 2 Wochen. Und da sitze ich im Flugzeug dann, bevor er landet, und denke mir, ja, ich bin Ehemann, treffe jetzt meine Frau wieder nach 2 Wochen. Eigentlich ist es meine Pflicht, sie zu fragen, wie es ihr geht. Alles werde ich hinkriegen, werde ich machen. Weil ein guter Ehemann macht sowas. Also ein guter Ehemann werde ich sie auch umarmen, das gehört dazu, werde ich auch machen. Und als guter Ehemann sollte ich auch einen Kuss geben nach 2 Wochen. Ja, werde mich zusammenreißen, das bringe ich hin. Ich bin ja ein guter Ehemann. Aber wisst ihr, was interessant ist? In den meisten Fällen ist es anders. Ich treffe meine Frau nach 2 Wochen, ich umarme sie, ich gebe ihr einen Kuss und ich frage sie, wie es ihr geht. Weil ich sie liebe. Wisst ihr, wie wir als Christen oft leben? sagen, ja, ich bin ja ein guter Christ, nicht? Aber die Bibel sollte ich schon lesen, ja, das kriege ich hin, ich werde mich zusammenreißen, ein Kapitel, das schaffe ich schon. Ich bin ja ein guter Christ, eigentlich sollte ich halt auch beten, es gehört halt auch irgendwie dazu, ja, ich reiß mich zusammen, jetzt bringe ich schon hin und ich werde halt ein bisschen mit ihm reden. Und es ist Pflichterfüllung. Das Interessante ist, wenn wir lernen, Gott zu lieben, dann interessanterweise reden wir mit ihm, weil wir ihn lieben. Nicht, weil wir eine Gebetspflicht erfüllen. Und dann ist auch interessant, dann lesen wir und sagen, Gott, was hast du mir eigentlich heute zu sagen? Bin gespannt. Weil ich ihn liebe. Nicht, weil ich meine religiöse Pflicht erfüllen muss, stille Zeit hinter mir bringen muss, oder wie immer wir es nennen. Interessant, in der Religion geht es, die Religion beginnt mit Selbstdisziplin. Da geht es um Leistung. Die Liebe hat auch Selbstdisziplin, aber sie beginnt nicht damit. Schlag es mal auf Galater 5, 22. Da ist die Frucht des Geistes formuliert. Und da sagt der Apostel Paulus, die Frucht des Heiligen Geistes in unserem Leben ist, ich glaube, es sind 9 Dinge oder was. Liebe, damit beginnt er. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstdisziplin. Die gehört dazu, aber sie ist die letzte. Liebe hat Selbstdisziplin, aber sie beginnt nicht damit, sondern sie endet damit. Liebe beginnt mit Liebe. Und die Frucht des Geistes beginnt mit Liebe. Schlagt mal auf Johannes 14, Vers 15. Da machen wir jetzt also eine Prüfung, eine Selbstprüfung. Jeder für sich selbst. Johannes Kapitel 14, Vers 15. Ich lese diesen Vers langsam und dann werde ich dich fragen, was dieser Satz in dir so bewirkt. Da sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Hallo Girls, kommt rein. Schaut, da vorne sind noch Plätze frei. Jetzt müsst ihr ganz vorne sitzen, sonst ist es peinlich. Das, ja, kann sich auch am Boden setzen, wie gesagt. Aber da sind noch gute. Eine Frage, wenn da steht, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Was bewirkt dieser Satz in dir? Wenn du ein Christ bist, der eher vom Gesetz geprägt ist, ich bin so einer. Von meiner Vergangenheit her, dann wird dieser Vers ein bisschen eine Drohung für dich sein. Wenn du mich liebst, dann wirst du meine Gebote halten. Jetzt denke ich mir, jetzt muss ich mich zusammenreißen. Ich muss echt schauen, dass ich die Gebote halte, weil sonst glaubt er, ich liebe ihn nicht. Das ist ein Christ, der eher vom Gesetz geprägt ist. Und wir haben alle verschiedene Prägungen, da braucht sich niemand dafür zu schämen. Man muss es nur erkennen. Wenn du ein Christ bist, der eher von Liebe geprägt ist, dann wird dich dieser Vers zuversichtlich stimmen. Weil dann sagst du so, weil ich Gott lieben will, darum halte ich seine Gebote. Keine Drohung, sondern voller Zuversicht. Es ist immer, wir müssen mit Liebe beginnen, sonst wird es zum religiösen Krampf. Wenn wir das nicht beachten, dann tun wir uns schwer in unserem Christsein. Es ist keine Freude. Und die Bibel spricht relativ viel von Freude. Wenn wir aber aus Liebe motiviert sind, dann wird das Halten der Gesetze Gottes eine Lust. Ich habe früher nie kapiert. Die Psalmen, da schreiben sie dauernd, ich habe meine Lust daran, die Gebote zu halten. Und dann ist der krank oder was? Es ist doch schwer, die Gebote zu halten. Interessant, geht's mal zum 1. Johannes 5, Vers 3. 1. Johannes 5, Vers 3. Da schreibt der Apostel, Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Wow, das ist schon wieder, das knallt schon wieder rein, gell? Und dann steht, und seine Gebote sind nicht schwer. Hast du das gewusst? Ich habe das nicht gewusst. Ich dachte immer, seine Gebote sind extrem schwer. Nicht nur ein bisschen. Sie sind nicht schwer. In Matthäus 11, Vers 28 bis 30 sagt Jesus, Matthäus 11, 28 sagt er, kommt her zu mir, ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben, keinen Stress. Nehmt auf euch mein Joch, das klingt schon wieder ganz schön dramatisch, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Warum? Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Hast du das gewusst? Viele Christen, die ich treffe, glauben, Jesus nachzufolgen ist nicht leicht. Es ist extrem schwer. Es ist falsch. Übrigens, Christsein ist weder leicht noch schwer. Christsein ist unmöglich. Das nur nebenbei. Wir kommen noch dazu. Wir brauchen nämlich Christus. Wir können nicht Christsein aus eigener Kraft. Ich habe eine interessante Feststellung gemacht bei den Briefen vom Apostel Paulus. Der hat an viele Gemeinden geschrieben und dann in die ersten paar Verse für jede Gemeinde hat Paulus gedankt. Auch für die wilde Horde in Korinth. Die haben ja alles gebrochen, was zu brechen gibt. Auch für die hat er gedankt. Es gab nur eine einzige Gemeinde, für die hat Paulus nicht gedankt. Und das waren die Galater. Obwohl, das war eine anständige Gemeinde. Die blieben an der biblischen Lehre. Die verneinten weder die Dreieinigkeit noch die Gottheit Jesu noch die Propheten. Sie haben die gesunde biblische Lehre nicht verraten. Aber es war viel schlimmer. Sie haben Christus verraten. Und wisst ihr warum? Sie sind von einem Leben aus Gnade zurückgegangen zu einem Leben aus dem Gesetz. Und das ist der eigentliche Verrat. Einzige Gemeinde, für die Paulus nicht gedankt hat. Und manchmal, das tut mir ein bisschen leid, sind Christen vielmehr damit beschäftigt, die biblische Lehre zu verteidigen. Und sie leben aber nicht mit Jesus. Sie freuen sich nicht an Jesus. Sie sind nur dauernd dabei, Lehre zu verteidigen. Das ist der eigentliche Verrat. Dann haben wir an Jesus vorbeigelebt. Gott zu lieben heißt nämlich, es kann nur eine Sache heißen, mit Gott in einer Beziehung zu stehen. Ich kann nicht jemanden lieben, zu dem ich keine Beziehung habe. Lieben bedeutet in Beziehung stehen. Das ist übrigens die große Schwäche der religiösen Pluralität. Und das haben wir auch unter Christen heute, da müssen wir sehr vorsichtig sein. Ich habe schon drei Christen getroffen, die haben gesagt, jo, dein Jesus ist so, aber mein Jesus, der ist ein bisschen anders. Freunde, das sind keine guten Diskussionen. Zumindest keine hilfreichen, können vielleicht gut sein. Diskussionen sind übrigens alle gut, man kann ja diskutieren, aber was da gesagt wird, ist nicht hilfreich. Seht ihr, ich vergleiche es so, wenn es jetzt mehrere Jesus gibt, der eine Jesus, der ist ein bisschen der Gnädige, der andere, der ist ein bisschen der Harte und dann ist der Mittlere, was immer. Mit welchem lebst du jetzt? Wenn ich zum Beispiel 100 Mütter hätte, angenommen ich hätte 100 Mütter, mit welcher von den 100 Müttern stehe ich dann in einer Liebesbeziehung? Das ginge nicht. Und wenn es 5 Jesus gibt, mit welchen stehen wir dann in Beziehung? Es gibt nur einen Christus. Und der hat sich in der Schrift offenbart. Es ist der historische und auferstandene Christus. Und diesen Christus müssen wir kennenlernen. Darum ist es unbedingt wichtig, das Wort Gottes auch zu studieren. Denn ansonsten fangen wir an, mit einem Jesus zu leben, den es nicht gibt. Dann kannst du ihm auch einen anderen Namen geben. Nämlich Daddy Bear. Es ist dann egal. Aber Jesus Christus ist der eine heilige Gott. Und er hat seinen Vater offenbart. Und darum ist es wichtig, uns mit ihm auseinanderzusetzen. Noch etwas Praktisches vielleicht. Wie können wir uns gegenseitig helfen, Gott mehr zu lieben? Denn es ist ja das größte Gebot, Gott zu lieben. Wie können wir uns helfen, das zu tun? Ich möchte von meinem eigenen Leben ein bisschen erzählen. Tut mir leid, dass ich das tue, aber es ist das Einzige, was ich habe. Also ich nenne ein paar Beispiele aus der Seelsorge. Ab und zu, ich würde nicht sagen, dass ich jetzt ein besonders begnadeter Seelsorger bin, aber es bleibt halt auch nicht so, sie finden keinen anderen, dann kommen sie zu mir. Aber das ist dann zum Beispiel eine Frau, die kommt, sie hat Bulimie, depressiv, wenig Selbstwertgefühl. Und sie sucht Hilfen und Antworten von Jesus Christus und von mir, ein Vertreter von ihm. Ich denke mir, was soll ich sagen? Oder ein Mann kommt, homosexuell, sehnt sich eigentlich nach Familie und sucht Hilfe, aber seine homosexuelle Neigung wird eigentlich immer schlimmer, obwohl er Hilfe sucht. Jetzt hat er einen Freund, er bietet ihm an, eine Freundschaft einzugehen. Was soll er tun? Und jetzt fragt er mich, was er tun soll. Ein anderer Mann, schon 17 Jahre verheiratet, seit 5 Jahren keinen Sex mehr mit seiner Frau. Damit hat er ein Verhältnis mit einer anderen. Macht aber immer noch Jugendarbeit in der Gemeinde. Ist es richtig oder nicht? Was soll er tun? Und so redet man mit diesen Leuten, mit den Brüdern und Schwestern. Und wisst ihr, was mich da am meisten beschäftigt? Was soll ich sagen, damit ich sein Problem lösen kann? Und das ist der größte Fehler. Wisst ihr, warum das ein Fehler ist? Ich mache die zweite Priorität zur ersten. Ich habe ein Buch gelesen vor 2 Jahren, das kann ich nur empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt, aber ich glaube schon, es ist von Larry Crabb. Es heißt Soul Talk. Ich glaube, ich habe das Englische auf jeden Fall. Das gibt es, glaube ich, auch auf Deutsch. Bin mir ziemlich sicher. Vielleicht sogar derselbe Titel, Seelengespräch, Soul Talk. Und er ist ein Seelsorger, Psychiater und so weiter. Und er hat geschrieben, die Frage, was soll ich sagen in so einem seelsorgerlichen Gespräch, ist die unbrauchbarste und gefährlichste Frage, die du dir stellen kannst. In einem solchen Gespräch sollst du dich vielmehr fragen, wie kann ich die Leitung des Heiligen Geistes erfahren? Wie kann ich einen Hunger in dieser Person erwecken, Gott mehr zu lieben? Das wäre die eigentliche Frage. C.S. Lewis hat gesagt, du wirst niemals die zweiten Dinge bekommen, indem du sie an die erste Stelle setzt. Du wirst zweite Dinge nur bekommen, indem du die ersten Dinge an der ersten Stelle belässt. Jesus hat es noch besser gesagt. Er hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und all die anderen Dinge, die kommen danach. Zuerst, nicht als zweites, nicht als drittes, zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Das heißt, Ein Mensch, der zu mir kommt, dann sollte ich zuerst helfen, einen Hunger, eine Sehnsucht nach der Nähe Gottes zu erwecken. Denn das ist das eigentliche Problem. Ist auch so mein Wunsch, das Problem dieses Menschen zu lösen. Fix the problem, sagt man auf Englisch. To fix it, ja, es zu lösen, es zu machen. Das hat mich immer mehr in Bedrängnis gebracht. Ich kann mich oft erinnern, kam wieder Mitarbeiter durchs Fenster, schon gesehen, oh, das ist wieder ein Problem. Siehst du schon am Gesichtsausdruck? Und ich wusste auch, ich habe keine Antwort auf das Problem dieses Menschen. Da habe ich mir gedacht, ich laufe davon. Bin dann auf die Toilette gegangen, zugesperrt, gewartet, bis es wieder weg ist, dann bin ich wieder raus. Weil ich dachte, ich bin ja der Leiter von diesem ganzen Club da. Und jetzt erwarten die von mir als Leiter, dass ich auch eine Antwort für ihre Probleme habe. Und wenn ich es nicht habe, dann fragen sie sich ja, warum, vielleicht einen falschen Job oder was. Das Buch von Larry Crabb hat mir da große Hilfe. Er hat gesagt, merk dir drei Dinge, wenn jemand zu dir kommt, der mit etwas kämpft, der ein Problem hat. Drei Dinge. Erstens, widerstehe der Versuchung, davon zu laufen. Und ich dachte, ja, okay, aber es hilft mir nicht. Zweitens, das war sehr hilfreich, widerstehe der Versuchung, helfen zu wollen. Und drittens, widerstehe der Versuchung, den Menschen einfach an jemand anders weiterzuschicken. Und das hat mir unheimlich geholfen. Wisst ihr warum? Wenn jetzt jemand kommt und klopft oder Seelen kommen, ich bemühe mich nicht automatisch, was soll ich sagen? Früher war es so, während er geredet hat, habe ich schon mit meiner Rede gedreht, ja, wie kann ich das Problem lösen? Muss ich nicht mehr. Ich kann jetzt einfach mich zurücklehnen und zuhören. Ich muss nicht schon in meinen Gedanken die Antwort suchen. Und auch während er oder sie redet, kann ich beten, Herr, zeig du mir das eigentliche Problem von diesem Menschen auf seinem Herzen. Ich erlaube auch dieser Person nicht mehr, mich zu kontrollieren, dass ich eine Antwort haben müsste, denn ich muss keine haben. Und ich habe keine Angst mehr, sondern kann in Stille für diesen Menschen beten. Denn wisst ihr, ich habe gelernt, dass das eigentliche Problem ist, dass dieser Mensch eine neue Sehnsucht, einen neuen Hunger nach Gott braucht. Nur dann werden auch die zweiten Probleme in rechter Weise in Angriff genommen werden können. Und wenn wir das tun, dann geben wir die ersten Dinge an die ersten Stelle. Was ist das größte Gebot? Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, ganzer Verstand. Und wenn wir dieses Gebot an erster Stelle belassen, dann werden sich die anderen darunter reihen. Das Problem ist, dass wir sehr oft das erste Gebot an fünfte Reihe stellen und alle anderen vorher gehen. Und dann fragen wir uns, warum Christsein so schwer ist. Antoine de Saint-Exupéry, das ist der Franzose, der das Buch Der kleine Prinz geschrieben hat. Schon mal gelesen? Ein ganz nettes Büchlein, gell? Er war Pilot, ich glaube, der ist abgeschossen worden dann. Und er hat gesagt, er hat viele gute Sprüche gehabt, die gefallen mir gut. Er hat gesagt, wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Leute zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit zu verteilen, sondern lehre sie, sich nach der endlosen Weite des Meeres zu sehnen. Denn wenn die Leute eine Sehnsucht haben nach der Weite des Meeres, dann werden sie ein Schiff bauen. Und wisst ihr, was wir tun müssen? Wir müssen den Menschen helfen, eine tiefe Sehnsucht nach Gott zu bekommen. Dann fallen die anderen Probleme in die richtige Priorität. Eine Geschichte noch von Pfarrer Friedrich von Bodelschwingen. Das kennen einige von euch, haben sicher schon gelesen von ihm. Aber sein Leben ist eigentlich ein gewaltiges Zeugnis genau dafür. Er war zuerst in Paris, hat dort in den Slums gearbeitet. Damals haben, das war schon lange aus, 1850 rum, 1860, haben 100.000 Deutsche in Frankreich gearbeitet. Und in Paris, weil auch eine, da ging es nicht so gut zu der Zeit. Er musste aber zurückgehen, weil seine Frau schwer krank war. Und so wurde er dann Pfarrer in Deutschland. 1868 war Weihnachten und sie hatten 4 Kinder. Und der 3 Jahre alte Friedrich hatte einen Husten. Es hat der Mutter nicht so gefallen und sie hat den Doktor gerufen und es war tragisch, nämlich Diphtheria. Sehr, sehr ansteckend und sehr ernst. Und er ist dann gestorben, ein paar Tage nach Weihnachten. Und da gibt es einen Brief von Friedrich von Bodelschwing, wo er seine Mutter geschrieben hat. Letzte Nacht um 11 Uhr ist der kleine Friedrich gestorben in den Armen seiner Mutter. Er schien keine Schmerzen zu haben und hat auch nicht geweint. Das war sehr freundlich von unserem Gott. Die Wunde, die er hinterlassen hat, dient dazu, unseren schwachen Glauben zu stärken. Weine nicht, Mutter, alles ist gut, auch mit unserem kleinen Sohn Friedrich. Ein paar Tage später, in der Nacht vom 20. Januar, starb die 5 Jahre alte Elisabeth um 5 Uhr früh auch in den Armen des Vaters. Am 24. Januar starb dann der Karl an derselben Krankheit und während er noch im Sarg lag, starb auch der 6 Jahre alte Ernst. Innerhalb 3 Wochen haben sie alle 4 Kinder verloren und sie haben jedes dieser Kinder sterben sehen in ihren eigenen Armen. Friedrich von Bodelschwing hat dann eine Bank gebaut am Grab seiner 4 Kinder, wo er oft saß, weinte, dachte und betete. Mutter Bodelschwing, von diesem Tag an ihre Hände zitterten und sie hat alle Haare verloren. 4 Jahre später wurde dieses Ehepaar gefragt, ob sie nicht eine Arbeit beginnen würden für Kinder, die an Epilepsie leiden. Es gab damals 40.000 leidende Kinder im Land und nur 300 Heimplätze. Friedrich akzeptierte und als er 1910 starb, im Alter von 79 Jahren, gab es Platz für 7.000 leidende Kinder in der sogenannten Bethel-Mission. Und über all die Jahre war ihr Lebensmotto, wegen Gottes großer Güte zu uns werden wir nicht müde. Und da fragt man sich, wie kann ein Ehepaar so etwas sagen, wegen Gottes unendlicher Güte zu uns, die alle 4 Kinder verloren haben, was eines der schlimmsten Dinge ist, die, glaube ich, einem Menschen passieren kann. Wie können die einen solchen Glauben, eine solche Liebe zu Gott bewahren? Ich glaube, es gibt nur eine Antwort. Sie haben die erste Priorität an der ersten Stelle gelassen. Ihre Liebe zu Gott war größer als selbst ihre Liebe zu den Kindern, als zu ihrer eigenen Gesundheit, als zu ihrem eigenen Leben. Und darum konnten sie dankbar bleiben. Und fröhlich, auch im Leid. Und die Frage, die ich abschließend stellen möchte für uns alle, was sind deine Wünsche für die kommenden Jahre? Für das heurige Jahr? Vielleicht ein erfülltes Familienleben? Einen Sinn in der Arbeit, eine Freude in der Arbeit oder überhaupt einen Arbeitsplatz? Vielleicht sehnen wir uns nach Romantik und Abenteuer, nach Gesundheit, etwas Geld verdienen, gute Freunde, nette Abendessen, neues Auto, inspirierende Anbetungsgottesdienste, was immer. Was, wenn Gott dir heute Abend sagen würde, okay, ich gebe dir all das, was du dir heute wünschst und ein langes Leben unter einer Bedingung. Wenn du annimmst, wirst du mein Gesicht niemals sehen. Was wäre deine Antwort? Augustin hat gesagt, der Horror, den du erlebst, wenn du daran denkst, das Angesicht Gottes nie zu sehen, das ist deine Liebe zu Gott. Ich hatte mal einen Mitarbeiter, ganz ein lieber Kerl, als er ging nach ein paar Jahren, ist ein tiefes Loch gefallen, aus verschiedenen Gründen, persönlich, ein geistliches Loch. Er hat mir nachher erzählt dann, er ging dann spazieren, hat zu Gott gesagt, Gott, verschwinde aus meinem Leben, mit dir ist sowieso nichts, nichts funktioniert, alles geht schief, Gebete hörst du sowieso keine, was mich anbelangt, geh aus meinem Leben und lass mich in Ruhe. Und nachdem er das ausgesprochen hat, wurde ihm bewusst, was er gerade gesagt hat und dachte, was, wenn Gott jetzt wirklich geht? Und dann hat er Buße getan und um Vergebung gebeten. Das ist eigentlich die Liebe zu Gott. Diese Angst, Gott zu verlieren, auch mit ihm zu leben. Und manchmal nimmt uns Gott jene Dinge im Leben, die uns daran hindern, das Zentrum im Zentrum zu lassen. Ich schließe mit einem Zitat von Malcolm Muggeridge, den lese und zitiere ich sehr gerne. Engländer, ist 1990 gestorben. Er war relativ populär, er war Spion, Autor, Journalist, ziemlich berühmt, war ein Agnostiker, hat nicht an Gott geglaubt. Er hat einmal gesagt, Christianity is a load of rubbish, Christentum ist ein Haufen Blödsinn. Aber 1960, so in den 60er Jahren, hat Christus ihn eingeholt und er wurde gläubig. Und nachdem er zu Christus gefunden hat, sagte er Folgendes über sich selbst und das gefällt mir so. Er schrieb, ich glaube, ich kann mich selbst als einen relativ erfolgreichen Mann bezeichnen. Manchmal glotzen mich die Menschen auf der Straße an. Das ist Ruhm. Ich habe sehr einfach Zugang zu den Menschen mit dem höchsten Einkommen unseres Landes. Das ist Erfolg. Ausgestattet mit Geld und Ruhm kann ich auch als älterer Mann teilhaben an neuen Trends und Belustigungen. Das ist Vergnügen. Manchmal kommt es vor, dass etwas, das ich geschrieben oder gesagt habe, genügend Beachtung fand, um mich selbst zu überzeugen, dass es einen bleibenden Einfluss in unserer Gesellschaft ausgeübt hat. Das ist Erfüllung. Er sagt, ich habe Erfolg, Vergnügen, Ruhm, Erfüllung in meinem Leben. Und dann sagt er, aber ich sage euch und ich bitte euch, mir zu glauben. Multipliziere all diese kleinen Triumphe millionenfach. Zähle sie alle zusammen und sie sind nichts, weniger als nichts. Höchstens ein Hindernis, wenn sie gemessen werden an einem einzigen Schluck vom lebendigen Wasser, welches Jesus Christus jedem anbietet, der Durst nach Leben hat, egal wer oder was jemand ist. Jesus hat es noch besser formuliert. Er hat gesagt, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele. Und wisst ihr, Freunde, ich glaube, es ist Zeit, dass wir die erste Priorität wieder an die erste Stelle setzen. Nämlich Gott zu lieben. Und all die anderen Dinge, die kommen danach. Und da tun wir uns schwer. Darum müssen wir uns gegenseitig daran erinnern, weil wir es immer wieder vergessen. Ich bete noch, lieber Vater, hab Dank für die Zeit zusammen, hab Dank für dein gutes Wort, hab Dank für dein Reden, hab Dank für deine Liebe vor allen Dingen. Und du liebst, weil du Liebe bist. Du hast uns geschaffen, weil du Liebe verschwenden möchtest. Weil du in einer liebenden Beziehung stehen möchtest mit jedem deiner Geschöpfe. Dafür danke ich dir. Und Vater, so wollen wir lernen, diese Liebe zu empfangen und dann mit dieser empfangenen Liebe dich wieder zurückzulieben. In dieser Liebesgemeinschaft zu stehen und zu wachsen für den Rest unseres Lebens. Ich bete, dass wir diese Liebe zu dir immer wieder an den rechten Ort stellen, nämlich in das Zentrum unseres Lebens, an die erste Stelle. Denn das ist der gebührende Platz, der einzige gebührende Platz, wo du hingehörst, Herr Jesus. So segnen Sie das Wochenende, das Reden und das Hören, das Tun, das Geben und Nehmen. Und ich bete all die Dinge im Namen unseres lieben Herrn und Heiland Jesu Christi. Amen.